Willkommen, liebe Hörer, zur nächsten Episode des VentureMate Podcasts, dem Podcast der Handelshochschule Leipzig, des Venture Capital Clubs unserer Hochschule. Heute wieder mit einem sehr spannenden Gast. Florian Eckstein ist zu Gast, Managing Partner und Founder, Gründer von Risk Partners. Und um erstmal mehr über dich zu erfahren, Florian, als auch über das Unternehmen Risk Partners, würde ich dich gerne einfach direkt mal bitten, starte rein, stell dich vor und stell bitte auch Risk Partners vor, dass wir da ein gutes Bild von haben.
Mache ich sehr gerne. Danke, Luca. Danke, Arthur, dass ich erstmal hier sein darf. Freue mich auf den Austausch mit euch gleich. Ich bin Florian. Ich bin, wie Luca schon mich eingeleitet hat, Geschäftsführer und Gründer von Risk Partners. Wir sind ein Spezialversicherungsmakler und Risikomanagementberater für Startups, die Venture-backed sind, aber auch für Venture-Capital-Unternehmen, für deren Haftung quasi als Vorgesellschaft, aber auch der Fonds-Manager-Haftung letztendlich. Und haben unsere Expertise vor allem auch in den Branchen der Life Sciences. Da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal ein bisschen dazu, was das bedeutet und vor allem auch der Kapitalmarkthaftung. Also ich habe in den letzten Jahren viel auch Unternehmen bei dem Thema Börsengang, den Haftungsfragen und den Absicherungskonzepten begleiten dürfen. Da haben wir so auch unseren Schwerpunkt als Spezialmakler gefunden. Vielleicht ganz kurz, was auch ein Versicherungsmakler ist, weil das oft auch immer gar nicht so bewusst ist, die Abgrenzung zu einem Versicherer. Also wir sind auch ein unabhängiger Berater letztendlich für die Unternehmen, der Vertreter der Interessen der Unternehmen und arbeiten eben da mit allen Versicherungspartnern zusammen, sowohl in Kontinentaleuropa und wenn es aber dann auch mal vielleicht eben so große Projekte sind wie ein internationaler Börsengang, haben wir auch ein Netzwerk und auch ein Partnerteam in London und New York sitzen, die uns auch da mit Kapazitäten, Beratung und im Schadenfall möglicherweise dann auch mit ihrer Expertise zur Seite stehen, genau.
Ja, vielen lieben Dank für die ausführliche Vorstellung, Florian. Auf einige Punkte, die du eben genannt hast, werden wir im Laufe des Podcasts noch näher eingehen, wie du es eben auch schon erwähnt hast. Bevor wir aber auf die eigentlichen Interviewfragen eingehen, würde ich ganz gerne mit drei Blitzfragen starten. Du kannst gerne kurz, knapp, spontan einfach darauf antworten, was dir so als erstes in den Sinn kommt. So, die erste Blitzfrage ist, Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule, ganz klar. Ich habe die letzten 2 Jahre auch in Barcelona gewohnt und war da auch gewohnt, lieber später aufzustehen und yes. auch die langen Sonnenstunden dann noch zu nutzen hinten raus.
Das liegt nah. Cool. Ja. Musik oder Podcast hören?
Schwierig ist ja immer zu entscheiden. Situationsabhängig, würde ich sagen, ja. Also wenn es für die gute Laune, dann Musik und sehr gerne aber auch Podcast für alles, um auch abzuspannen dann, ja.
Verstehe ich. Ist bei mir genauso. Stadt oder Land?
Ich würde sagen Land. Ich bin gerne in den Bergen auch unterwegs, nutze dann da auch die Möglichkeiten, vielleicht zum Rennradfahren und Bergsteigen, ja.
Cool, ja, vielen Dank.
Super, ja, vielen Dank für die Blitzfragen und die Antworten auf die Blitzfragen, Florian. Genau, dann würde ich sagen, lass uns doch direkt mal in den Hauptteil unseres Gesprächs kommen. Genau, du hast ja gerade eben auch schon Risk Partners vorgestellt und auch was ihr macht. Du meintest ja, ihr seid eine Risikomanagementberatung und bietet auch Spezialabsicherungen für Startups und Venture Capital Fonds an. Bevor wir jetzt auf die einzelnen Risiken eingehen oder welche Risiken bestehen vielleicht für die Startups in den jeweiligen Funding Stages, wollten wir einfach mal fragen, welche Tipps du hast für Gründerinnen oder für Gründer und Gründerinnen und deren Haftung.
Ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt und auch was ich einfach sehr gerne mache oder auch einer der Gründe war, warum ich selber gegründet habe, ist einfach auch so ein bisschen dieses Coaching und so diese Mehrwerte auch mitzugeben und jetzt nicht nur zu sagen, okay, die und die Versicherungen passen dafür für jeden, sondern wirklich so einen ganzheitlichen Beratungsansatz zu finden und da allen voran auch einige der Gründerinnen und Gründer so ein bisschen auch aufzuschlauen, dass sie auch selber nicht in irgendwelche Haftungsfallen reinlaufen, was ich eben schon öfter auch gesehen habe. Ja, und da eben mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und ich glaube, einer der Punkte, die häufig so übersehen wird, ja, macht viel Spaß und man gründet dann da ein Unternehmen und möglicherweise oder üblicherweise auch eine Kapitalgesellschaft. Meistens, glaube ich, ist es eine GmbH auch, mit der viele starten, oder vielleicht eine UG, die dann später zu einer GmbH wird. Und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist so ein bisschen trügerisch, finde ich, vom Namen her, weil das eben auf das Vermögen der Gesellschaft eine beschränkte Haftung ist, aber nicht für die Geschäftsführertätigkeit, die sehr wahrscheinlich viele der Gründerinnen und Gründer eben auch noch ausüben und da eben auch mit ihrem Privatvermögen entsprechend haften. Und das sind Punkte, die man eben nochmal aus meiner Sicht auch gesondert absichern sollte, wenn es da mal irgendwie Themen gibt, irgendwie einen Streitfall, sowohl vielleicht mit einem Gesellschafter, aber auch von außen her, wenn da steuerliche Themen an einen herangetragen werden, die untersucht werden vielleicht, im Worst Case auch von dem Insolvenzverwalter, wenn das mal ein Thema wird, gibt es da ganz, ganz viele Pflichten, auf die man gut aufpassen muss und auch leicht leider auch in Fehler reinlaufen kann und sich daher vielleicht auch nochmal gesondert absichern sollte, ja.
Vielen Dank. Du hast jetzt auch schon viel über Risiken gesprochen und so ein Startup hat ja auch verschiedene Funding Stages, in dem Kapital auch eingesammelt wird. Und wenn wir uns von einem Startup auch die verschiedenen Stages anschauen, welche Risiken treten denn je Funding Stage speziell auf und wie könnten diese adäquat gemanagt werden?
Genau, also wir können gerne mal so ein bisschen den Prozess starten, auch gemeinsam so ein fiktives Startup vielleicht mal begleiten von Pre-Seed, Seed oder
ja,
Series
gerne.
A vielleicht dann auch recht früh, wie sich das dann auch letztendlich entwickelt, welche spezifischen Risiken es dann da gibt. Klar, zum Anfang steht, denke ich mal, ja, so die grundsätzliche Idee im Fokus, auch das Gründerteam zusammenzustellen und auch, ja, ist the right team with the right idea in the right time unterwegs. Also auch die Timing-Frage ist, denke ich, da ganz wichtig. Und in der frühen Phase, glaube ich, sollte der Fokus ganz klar auf diesem Product-Market-Fit gesetzt werden. Ja? Sprich, kann ich tatsächlich irgendwie eine Technologie entwickeln? Kann ich tatsächlich ein neues Produkt gestalten, eine Software gestalten, die auch adaptiert wird vom Markt und auch Mehrwerte letztendlich schafft? Und angenommen wird. Und ja, das ist, denke ich, so der große Punkt, wie man überhaupt wachsen kann. Im zweiten Schritt dann natürlich auch, um das Ganze vorantreiben zu können, die Gewinnung von Talenten. Gute Mitarbeiter zu gewinnen, ist, denke ich, eine der großen Herausforderungen auch im Kampf vielleicht gegen große Konzerne. Sich dazu behaupten mit den Gehältern, dass man da weiterhin attraktiv ist. Aber ich denke, da gibt es ganz gute Möglichkeiten mittlerweile über verschiedene Programme, vielleicht auch im Unternehmen, um da ja einfach auch nochmal einen anderen Mehrwert auch zu bieten. Und dann ist es eben vielleicht auch in der frühen Phase der Fall, dass man, naja, das Ganze ja auch finanzieren muss und am Anfang vielleicht auch noch nicht die Einnahmen hat, die Kunden und die Umsätze da sind, um ja, das auch selber tragen zu können. Das heißt, muss schauen, nimmt man da vielleicht irgendwie Fremdkapital auf oder, deswegen glaube ich, sprechen auch wir heute, das Thema Venture Capital ist sicherlich da super relevant, wenn du nochmal irgendwie was Größeres aufbauen willst und dann da eben auch Investoren mit reinnimmst und recht früh dann eben auch einen Dritten im Cap-Table hast. Und wenn du halt einen Dritten im Cap-Table hast als Gründerteam, muss dir halt auch klar sein, dass da auch die Interessenslage vielleicht mal auch eine andere sein kann und damit auch Streitfälle vielleicht zwischen eben Gesellschafter und den Geschäftsführern oder auch den innerhalb der Gesellschaft da möglich sind. Und dafür gibt es eben eine entsprechende Absicherung für das Management. Das ist die sogenannte D&O-Versicherung. Das ist so ein Anglizismus, steht für Directors and Officers und es sind quasi so die Repräsentanten des Unternehmens, die da entsprechend für deren Haftung in der möglichen Pflichtverletzung aus der Tätigkeit auch abgesichert sind. Ja.
Ja, vielen Dank, Florian. Gibt es denn aus Sicht eines Venture Capital Fonds entsprechend Risiken, die zu managen sind? In den einzelnen
Funding
Stages?
Also, genau, ich glaube, einer der Punkte ist, dass diese angesprochene D&O-Versicherung auch etwas ist, woran auch die Venture Capital Gesellschaften auch ganz genau drauf schauen. Und das teilweise auch in die Termsheet sogar mit aufnehmen, dass das Startup einer sich einkauft. Denn ja, auch wenn originär der Schutz dann für die versicherten Personen in dem Startup auch gewünscht ist, wird sicherlich auch regelmäßig auch ein Vertreter aus dem VC einen Board oder Advisory Seat einnehmen in der Portfoliogesellschaft, aus deren Sicht jetzt hat. Und eben, wie gesagt, auch da kann es eben zu Streitigkeiten kommen oder zu Fehlern, die auch der Person angelastet werden oder die wird da in Mitleidenschaft, sage ich mal, gezogen von der möglichen Anspruchnahme und möchte dann eben auch Schutz haben. Deswegen ist das ein Punkt, der eigentlich für beide Seiten, sowohl Startup wie VC, ein wichtiges Thema ist und dadurch auch sehr, sehr üblich ist in der Gestaltung, was Startups auch für Versicherungen kaufen. Ja. Was Startups, sage ich mal, auch in den frühen Phasen, denke ich, nochmal beachten sollten zu dem Versicherungsportfolio, wäre, denke ich, schon auch so eine Betriebshaftpflichtversicherung für alles, was keine Vermögensschäden sind, sondern so Sach- und Personenschäden, die entstehen aus, ja, sage ich mal, auch dem Betrieb letztendlich. Das können Mietsachschäden sein, wenn du irgendwo eingemietet bist. Das kann aber auch sein, dass du in deinem Office irgendwie eine Verkehrssicherungspflicht nicht gemacht hast, wenn jemand zu Besuch ist und dann vielleicht sich da verletzt irgendwo. Das ist eigentlich so ein Standard, wo halt sehr schnell hohe Schäden entstehen und dadurch aber auch trotzdem eine super günstige Versicherung ist, um sich halt da im Worst Case auch dann abzusichern. Und für alle, die hauptsächlich so im Software- oder Tech-Bereich unterwegs sind, denke ich, ist das Thema Cyber- und IT-Sicherheit von großer Bedeutung. Die Fragen wird sich auch, denke ich, jeder stellen. Wie sieht es aus, wenn man da mal gehackt wird, wenn man vielleicht eine Datenschutzrechtsverletzung hat? Was ist aber vielleicht auch gerade bei so einer SaaS-Company, das Produkt, wenn es bei Dritten zum Einsatz kommt und da vielleicht einen Vermögensschaden verursacht, ja, weil ich irgendwie einen Bug in der Software hatte, in der Programmierung. Da gibt es halt auch entsprechende Deckungen, wie so eine Cyberversicherung, aber auch so eine Tech-E&O-Versicherung, Errors and Omissions heißt dieses E&O in dem Fall. Und das heißt, dass du da diese Vermögensschäden aus deiner IT-Dienstleistung oder aus dem Softwareprodukt letztendlich auch absichern kannst. Genauso aber auch eben wie diese Eigenschäden, die aus dem Cyberrisiko vielleicht auch kommen, für alles, was dann auch ein Betriebsstillstand oder eine Betriebsunterbrechung sein kann. Und ja, das denke ich, wäre für Tech-related Startups auch ein relevantes Element, um derartige Risiken zu managen. Ja,
ja, absolut. Das viele Absicherungen, die du aufgezählt hast, sind ja absolute Standardversicherungen, die man wirklich mit als erstes berücksichtigen sollte. Ganz kurz nur, du hattest eben SaaS gesagt, für die Hörer, die es nicht wissen, das heißt Software as a Service, also sprich Softwareunternehmen, also Unternehmen, die halt genau Software anbieten, ne, wie zum Beispiel Spotify.
Genau.
Gut.
Genau. Bei den wachsenden Unternehmen, also wir haben ja so ein bisschen gesagt, wir schauen da mal weiter, was passiert vielleicht auch so in Series B oder was sind da vielleicht auch Risiken und was sollte man da vielleicht auch mit beachten. Ich denke, wenn du da mal eben diesen Product-Market-Fit gefunden hast, von dem wir eingangs gesprochen haben, geht es darum, das Business auch zu skalieren, ja? Sprich irgendwie noch stärker vielleicht auch wachsen zu können. Vielleicht steckt oft auch mal eine Internationalisierungsstrategie dahinter. Das bringt natürlich auch ganz neue Herausforderungen mit sich, in ein neues Land reinzugehen, gelten neue rechtliche Rahmenbedingungen, je nach Geschäftsmodell vielleicht auch eine andere Regulatorik, die man beachten muss. Wenn ich jetzt so im Fintech-Bereich vielleicht unterwegs bin, muss ich mir auch da vielleicht anschauen, ob ich neue Lizenzen brauche, ob ich das erweitern kann, ob ich das so weiter ausführen darf und habe aber trotzdem vielleicht auch parallel so ein Marktrisiko einfach. Ja? Also gibt es nicht schon wieder neue Innovationen, nicht neue Technologien, die mein bisheriges Geschäftsmodell so ein Stück weit auch wieder verändern und Einfluss auch darauf haben. Und ja, ich glaube, das ist ein Punkt, den man sich immer anschauen sollte und hinterfragen sollte, bin ich noch mit dem, was ich dazu up-to-date oder mache ich vielleicht auch ein Update in meinem Produkt oder in meiner Dienstleistung, um neue Trends auch mit auffassen zu können. Ich glaube, gerade wenn es da halt ein bisschen komplexer wird oder ein bisschen größer eben auch wird, Richtung Internationalisierung und so, kann es sinnvoll sein, auch in neue Versicherungen mit einzukaufen, die Vertrauensschadenversicherung heißt. Da steckt relativ viel betrügerische Absicht mit drin, die man absichern kann. Sowohl von Dritten, ja, die mir irgendwie versuchen, mit einer Betrugsmasche vielleicht Geld zu entlocken, durch irgendwelche Fake-Anweisungen hier und da Geld zu überweisen. Da gab es diese berühmte Masche, die sich so Fake President oder Fake CEO nennt, wo jemand eben vorgibt, vielleicht der Geschäftsführer zu sein und dann dem Accounting zum Beispiel eine Mail schreibt oder anruft, tatsächlich vielleicht auch unter der gleichen Nummer oder der gleichen Mailadresse und eben vorgibt, dann eine Überweisung ausführen lassen zu müssen. Und ja, dann ist das Geld weg und kostet natürlich entsprechend Geld, was dann vielleicht an anderen Stellen wieder fehlt und hat auch keiner Bock, das seinen Investoren vielleicht auch erklären zu müssen, warum jetzt hat dann da die schönen Millionen, die eingezahlt wurden, nicht fürs Geschäft verwendet wurden, sondern leider entsprechend verloren gegangen sind. Das kann natürlich dann auch schnell wieder, sag ich mal, zurückfeuern und da wieder ein Management-Haftungsthema auch werden. Das heißt also auch da muss man immer mal so ein bisschen schauen, passt das Risiko entsprechend oder muss ich nicht hier und da vielleicht auch eine Absicherungsmethode dann wie eine Versicherung auch mal überlegen und mit dazu nehmen. Genau.
Absolut.
Ja, ja, um die Perspektive nochmal ein bisschen zu ändern, also neben Startups spezialisiert ihr euch auch eben auf die Life Science Branche.
Ja.
Da würde uns nochmal interessieren, welche spezifischen Risiken diese Branche vielleicht auch mit sich bringt.
Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, weil das von dem Geschäftsmodell eines Startups eigentlich den umgekehrten Weg hat. Da geht es nicht darum, von Anfang an Product Market Fit zu haben, sondern das müsste eigentlich so das Endziel sein, ja, überhaupt ein Produkt zu entwickeln, überhaupt dazu zu kommen, jemals etwas in den Markt bringen zu können. Vielleicht für alle, die so live mit dem Begriff Life Science nichts anfangen können, steckt im Wesentlichen so diese Branche Pharma, Biotechnologie und auch Medizintechnik dahinter. Und ja, alles, was eben derartige Entwicklungen von Medizinprodukten oder pharmazeutischen Produkten auch angeht, ja, hat halt von Tag 1 an eigentlich einen riesigen Kapitalbedarf. Ich muss erstmal ein Team zusammenstellen an schlauen Forschern und Wissenschaftlern und in vielen, vielen langen Studien dann entsprechend auch forschen, einen Fortschritt zeigen von dem, was man da an Forschungsergebnissen auch erzielt, dass man dann vielleicht irgendwann mal auch zu einem Produkt kommt und diesen langen Zulassungszyklus und diese hohen Sicherheitsstandards von den Regulatoren auch erfüllen kann. Und ja, ich glaube, da ist quasi dieser umgedrehte Fokus, sehr, sehr schnell vielleicht Kapital aufzunehmen, jemanden zu überzeugen von seiner Idee, weil ich sonst gar nicht vielleicht in die Umsetzung komme als junges Biotech-Startup. Eines der Hauptrisiken sicherlich. Und ja, das gilt es dann recht schnell vielleicht eben auch mit Venture Capital aufzufüllen, da Investoren mit dazu zu nehmen und kann auch recht früh, wenn man diese klinischen Studien macht, die letztendlich diese verschiedenen Erprobungsschritte auch sind, um sein Produkt weiterentwickeln zu dürfen, sehr, sehr kapitalintensiv werden, sodass sich auch viele Biotech-Unternehmen auch in einer recht jungen Phase sehr schnell vielleicht auch mal Richtung Kapitalmarkt orientieren. Häufig oder in den letzten Jahren hat man da eigentlich gesehen, dass die Richtung Nasdaq auch geschielt haben, weil vielleicht auch da an dem US-Kapitalmarkt der Investorenkreis und der Anlegerkreis nochmal ein bisschen risikobereiter ist, auch dran zu glauben an eine Idee. Ich meine, du hast gerade gesagt, da sind vielleicht oft noch gar keine Umsätze dahinter, sondern mehr die Aussicht auf sehr, sehr hohe Umsätze, wenn es dann mal zu einem Pharmaprodukt kommt. Aber es ist halt viel, viel Risiko auf dem Weg dahin und daher ist der Kapitalmarkt recht früh im Fokus. Und das war eben auch der Punkt, warum ich die Branche so gerne mag, weil da wahnsinnig viel Tempo irgendwie drin ist, viel Innovation und Dynamik und ja, man da eben auch mit den Unternehmen auch so ein Stück weit auch mitfiebern kann, ob sie es denn schaffen und wie es dann halt auch weitergeht auf dem Weg quasi da entsprechend zu wachsen. Und mein Job ist quasi, oder der Job von unserem Team ist, so diese Downside-Risiken halt dann denen entsprechend auch abzunehmen, wenn es dann eben zum Börsengang kommt, die Haftungsrisiken abzusichern, die Managerhaftung sich genau anzuschauen, die Prospekthaftung anzuschauen und Lösungen dafür am Versicherungsmarkt zu finden und ja, dass die quasi sich auf ihr Kernthema und auf ihr Geschäftsmodell auch konzentrieren können in der Forschung und die Risiken quasi von uns dann ganzheitlich eben gemanagt werden als Risk-Partner eben, genau.
Ja, vielen Dank auch für die Antwort. Und jetzt haben wir auch ziemlich lange jetzt über konkrete Risiken und Beispiele auch für Risiken gesprochen. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Es gibt ja auch viele andere Risiko- und Versicherungsmakler da draußen. Welchen Mehrwert bietet ihr als Risk-Partner hier konkret, auch im Vergleich zu diesen, auch vielleicht schon etablierten Unternehmen?
Genau, also ich denke, bei uns ist der große Mehrwert, dass wir halt diese klare Spezialisierung haben. Ja. Also wir verstehen, was es bedeutet, Venture-backed zu sein, also quasi Investoren aus dem Venture-Capital-Bereich auch mit drin zu haben, mit denen auch gemeinsam zu wachsen, wie sich eben Haftungsrisiken auf dem Weg da gestalten. Wir verstehen aber auch die Venture-Capital-Branche, was deren Bedürfnisse sind, was deren spezielle Risiken sind und Herausforderungen und können quasi auch von Private to Public entsprechend die Unternehmen begleiten, haben da eben diese Expertise in den Bereichen Kapitalmarkthaftung, Kapitalmarktrecht mit einem sehr erfahrenen Team aus Juristinnen, aus Betriebswirten, aus Risikomanagern und bringen da so diesen ganzheitlichen Blick letztendlich auch auf Risiken für die Unternehmen und investieren auch ehrlicherweise sehr viel Zeit in Research und Development, ähnlich wie eben auch die Life Science Branche. Das heißt, wir schauen uns auch viel ja, innovative Konzepte an, entwickeln da eigene Bedingungswerke aus den Erfahrungen und Projekten, die wir gemacht haben und ja, haben halt diesen Fokus eben Richtung Managerhaftung, Kapitalmarkthaftung ganz, ganz stark. Schon früh gelegt und wissen auch, was es bedeutet, auf dem Weg dahin quasi derartige Dinge schon mal grob zu berücksichtigen, wenn das irgendwann mal ein Thema wird.
Sehr interessant. Das heißt, eure Partner haben mehr oder weniger jemanden an der Hand, der sich bestens damit auskennt und wirklich maßgeschneiderte Lösungen anbieten kann. Wirklich spannend. Und wie siehst du die Zukunft von Risk Partners? Also gibt es irgendwelche spezifischen Pläne oder Initiativen, die ihr in naher Zukunft umsetzen möchtet, um ja euer Angebot weiterzuentwickeln und eure Kunden noch besser zu unterstützen?
Ich denke, in dem Punkt, was ich auch vorher gesagt habe, so dieses Research und Development, also sich ständig auch weiterzuentwickeln, in den Produkten, in der Qualität auch, die man da auch anbietet, ist, denke ich, was wir einfach auch weiterhin total vorantreiben wollen und schauen halt dann auf aktuelle Trends, die momentan interessant sein könnten, wie dieses Zukunftsfinanzierungsgesetz, was demnächst kommen soll. Auch dieser EU-Listing Act, der steht im Raum. Das ist so eine Novelle letztendlich, was auch das Thema Prospekthaftung vielleicht in Deutschland dann betrifft. Aber auch aus dem, wie gesagt, aus diesem Zukunftsfinanzierungsgesetz wird sicherlich nochmal mehr Initiativen auch geben, die hoffentlich auch in Deutschland dazu führen, vielleicht auch Startups nochmal mehr zu fördern, VC-backed Companies den einen oder anderen Schritt auch zu erleichtern, vielleicht auch mehr Gründer hervorrufen kann, wenn man es innovativ oder offener gestaltet und Mehrwerte schafft auch für die Gründer, mehr ins Risiko zu gehen. Und derartige Dinge wollen wir halt auch entsprechend mit dem Versicherungsschutz reflektieren. Ja, was heißt das letztendlich für die Haftung? Wird die strenger, wird die weicher? Was heißen die neuen Gesetzgebungen? Da denken wir viel drüber nach und sprechen da eben auch sowohl mit den Versicherungsgesellschaften, aber auch mit den internationalen Partnern. Also wenn jetzt auch sich an der Regulatorik von der US-Börsenaufsicht was ändert, was heißt es dann zum Beispiel für ein US-notiertes Unternehmen, das durchaus auch in Deutschland ansässig sein kann? Ja, also auch da gibt es einige Beispiele, wie man diesen multilateralen Beziehungen dann auch in einem Versicherungskonzept reflektieren sollte. Und da schauen wir halt relativ viel auch hin, ja.
Okay. Und wenn du die gesamte Venture Capital Landschaft in Deutschland anschaust, wie siehst du die im Moment? Wie ist die aktuell aufgestellt?
Also ich finde
Wie
es,
würdest du das
also es
bewerten?
gibt, glaube ich, gerade so eine diverse Sicht auf die Dinge, also je nachdem vielleicht auch in welcher Funding Stage man unterwegs ist. Also ich glaube, einige Unternehmen, die gerade so eine Anschlussfinanzierung suchen, ja, so Richtung Series B, Series C, tun sich da vielleicht gerade echt schwer. Ja, da werden die VCs sehr genau auf gewisse KPIs auch schauen, auf gewisse Performance-Kennzahlen, ob die erfüllt worden sind. Der Fokus wird mehr hin zu Profitabilität sicherlich schwenken, weniger auf reines Wachstum fokussiert sein. Und da muss man, glaube ich, eine klare Message auch an den VC übermitteln können und den zu überzeugen, da auch weiterhin mit dabei zu sein und auch wieder da einzusteigen in der nächsten Finanzierungsrunde und mitzuwachsen. Ich glaube, in diesen Seed-Finanzierungsrunden kann es noch leichter sein. Ja? Wenn du da ein gutes Team bist mit einem guten Track Record, vielleicht hier und da auch schon mal eine Gründung und einen erfolgreichen Exit eben auch hattest, und ein gutes Geschäftsmodell auch mit einem mittelfristigen Ausblick oder einem grundsätzlichen Ausblick mal profitabel sein zu können, glaube ich, gibt's da schon noch gute Möglichkeiten im Funding. Ich glaube, dass sich aber so das ein oder andere Geschäftsmodell, sowas wie Gorillas oder sowas, in 2023 jetzt halt sehr, sehr schwer getan hätte, die Investoren zu überzeugen, dass man da ja in den nächsten 5 bis 10 Jahren irgendwie profitabel werden kann. Glaube ich, wäre jetzt halt mit der gestiegenen Zinslage und so weiter deutlich schwieriger geworden, ja. Für Late-Stage-Investoren oder VCs, würde ich sagen, hat sich auch ein bisschen was verändert auf jeden Fall, ja. So dieses Exit-Szenario, denke ich, ist schon mal ein bisschen geschoben worden seit den letzten 1,5, 2 Jahren vielleicht. Man muss vielleicht nochmal so eine weitere Runde auch machen, die gar nicht geplant war ursprünglich. Deswegen sehen wir jetzt vielleicht hier und da auch mehr so Venture-Debt-Runden in größerer Form, um gar nicht mehr nur, ja, auch den Gründern vielleicht auch nochmal mehr Anteile zu nehmen oder noch mehr zu verwässern, sondern vielleicht einfach auch nur diesen Prozess ein Stück weit zu schieben, um dann vielleicht auch wieder auf ein attraktiveres IPO-Window halt dann irgendwie zu schauen und dann vielleicht in den nächsten 1, 2 Jahren in dem ruhigeren Segment und ruhigeren Umfeld dann vielleicht auch den Börsengang wieder zu wagen. Das denke ich, wäre so meine Sicht für den Status quo der deutschen VC-Landschaft gerade, ja.
Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Das heißt, du siehst ja die VC-Landschaft schon irgendwo im Wandel in letzter Zeit zumindest gewesen. Ja.
Klar, also ich
Ja,
denke,
cool.
alles, was irgendwie Veränderungen mit sich bringt, wird auch da reflektiert. Und das Spannende für uns auch ist, dass wir halt beide Seiten sehen. Ja? Also wir sehen sowohl, wie die Investoren reagieren, also wie die VCs letztendlich auch Dinge verändern. Wir sehen aber auch, was das vielleicht bedeutet für Venture-Backed Startups und Scale-Ups und quasi auch auf deren Risiken sich entsprechend auswirkt. Das heißt, das Thema Haftung kann eher nochmal interessanter werden in den nächsten Monaten und Jahren, denke ich mal. Deswegen ja, sollte man sich das als Gründer auf jeden Fall mal genauer anschauen und kann ja, wie gesagt, auch trotzdem auch Vorsorge leisten mit entsprechenden Managerhaftungsversicherungen zum Beispiel. Ja.
Ja, vielen Dank.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Lieber Florian, ich würde mich immer gerne bedanken. Es war für mich eine sehr spannende Folge. Ich glaube, Arthur, da kann ich auch für dich mitsprechen. Das war wieder sehr
Definitiv.
eindrucksvoll. Auch mal ein ganz anderes Thema, als es die anderen Podcasts, die wir bis jetzt hatten. Auch mal, also wirklich
Ja.
thematisch, also für mich höchst interessant. Vielen Dank. Arthur, hast du noch eine letzte Anmerkung, letztes Wort?
Ich habe an sich nichts mehr anzumerken. Also ich kann mich nur bedanken dafür, dass du die Zeit genommen hast, dass du diesen
Sehr
interessanten Input
gerne.
liefern
Ja.
konntest. Wie Luca es schon gesagt hat, nochmal wirklich komplett anders als die letzten Folgen, ne, wo es sehr viel ja, die Venture Capital Fonds besonders ging. Jetzt haben wir so ein bisschen mehr die Absicherung der Gründer so ein bisschen näher erleuchten dürfen. Von daher, also super, super gelungen. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte auch euch so ein bisschen mehr Einblick geben, dass zum einen Versicherung gar nicht so langweilig ist und vielleicht hier und da doch auch essentiell ist, sowohl für die Gründer als auch für die VCs, um ja eben diese Downside abzusichern und sich da doch vielleicht auch mehr auf den operativen Fokus dann konzentrieren zu können. Deswegen braucht es halt auch ja, einen starken Partner wie uns da vielleicht an der Seite. Genau. Aber
Ja,
mir auf jeden
absolut.
Fall viel Spaß gemacht und herzlichen Dank auch an euch beide. Ja.